Wir wollen heute einen Blick auf das Zinssystem werfen. Es wird im Allgemeinen als die Zerstörungsmaschinerie des Kapitalismus bezeichnet. Es ist ein Parasitensystem, das keine Leistung hervorbringt und es war bisher unbekannt, wie es funktioniert. Dass man den Zins errechnet und den Zinseszins errechnet, das war bekannt. Dass es auch Schulden gibt im unteren Bereich, ist auch bekannt, aber wie die zusammenhängen, war bis dato unbekannt, wusste man nicht. Also auch nicht so ein führender Mann wie der Bernd Senf, ein großer Forscherbereich von Wilhelm Reich und in der Wirtschaft und in allen anderen Themen, wusste es nicht, hat 20 Jahre unterrichtet und wusste das auch nicht. Es geht um den sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhang, es soll verhindert werden zu sehen, wer eigentlich wie sich Vermögen zu ordnet, räuberisch, ohne dass das scheinbar einen Vermögensverlust gleichzeitig bei den anderen gesellschaftlichen Schichten hervorruft. So wie wenn das eigentlich ein eigenes Thema wäre und die anderen werden nicht geschädigt. Sie werden ganz exakt geschädigt. Als Beispiel, wenn wir uns vorstellen, zwei Wohnungen sind übereinander und die haben einen gemeinsamen Wasserkreislauf, sagen wir 1000 Liter. Der ist dann plombiert, kann man nichts mehr reingeben. Jetzt nimmt die eine Wohnung zum Beispiel gleich die 1000 Liter, dann hat sie 1000 Liter verbraucht, sagen wir 1000 plus auf ihm haben. Und die andere hat aber auch 1000 Liter, aber minus. Das heißt, das ist weg, die 1000 Liter, und der andere hat aber genau im selben ein Loch sozusagen. Und so funktioniert das Zinseszinssystem. Die theoretische Begründung für den Zins ist schon gegeben, weil wenn man Geld hat, also sagen wir Papiergeld, das spielt jetzt keine Rolle, ob es Papiergeld oder Courantmünzen sind, dann fehlt dieses Geld, wenn man es nicht in den Wirtschaftskreislauf einspeichert, ja der Wirtschaft. Das heißt, man zieht es ab, man hortet es zu Hause und dann fehlen diese Pfänder in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das heißt praktisch, ich kann mir nichts kaufen, ich hätte zwar was, aber oder es kann jemand kaum was verkaufen, weil es so viel wenig Pfänder gibt. Das heißt, Pfänder heißt Warenbezugsrecht, das Geld hat er zu Hause in einem Nachtkästchen und das gehört aber in die Wirtschaft rein, weil wie viel Geld erzeugt wird, das wird abgeglichen vom Bruttoinlandsprodukt, also was überhaupt die Wertschöpfung ist, und so viel wird erzeugt von der Zentralbank. Wenn es jetzt zu Hause horte, dann fällt es der Wirtschaft. Und aus dem Grund, dass man einen Sog erzeugt, dass es in die Wirtschaft eingezogen wird, gibt man Zins. Aber der Zinseszins ist jetzt das Räubertum. Der Zins wäre es ja nicht. Aber vielleicht schauen wir uns das ein bisschen und dann möchte ich zum anderen Thema übergehen. Nur damit man dieses Prinzip, das überall ist, auch bei den Kunstprodukten, vielleicht bei den Kunstprodukten, ob das Futures sind oder Swaps, das spielt keine Rolle, oder auch bei den Wetten. Es ist nicht so, dass jemand da ist, eine Billion wettet und niemand hat das Minus. Es gibt jemand, nicht eine einzelne Person, aber eine Gruppe, die jetzt um eine Billion beraubt wurden. Denn wenn das in der Bilanz als aktiver steht, dann habe ich bei meiner Bilanz plus eine Billion drin, das Bank. Die habe ich aber jemand anderen genommen. Nicht einen, aber was anderes habe oder ähnliches. Und das wird oft übersehen, so wie wenn das gar keinen Schaden anrichtet. Aber schauen wir uns jetzt an. Gut.
Zins kommt ständig vor. Ja, und die Problematik, ich sage, was ist denn Problematik? Was soll denn am Zins problematisch sein? Der Zins ist ein wichtiger Regulator innerhalb einer Marktwirtschaft. Und was meinst du denn? Und dann hat sie mich darauf verwiesen, dass es da einige Sichtweisen gäbe, mit denen ich mich doch vielleicht mal näher beschäftigen sollte. Es fiel ein Name, der mir bis dahin nicht viel sagte, Silvio Gesell. Und ich habe dann im nächsten Forschungssemester mir die Zeit genommen, sowohl in die Originalliteratur einzusteigen und da einiges zu lesen und aufzuarbeiten, als auch in die sogenannte Sekundärliteratur, also wo andere dann über diese Schriften geschrieben haben und bestimmte Aspekte weiterentwickelt und diskutiert haben. Und nach geschah es bei mir, dass ich schon auch erkannte, da scheint ein fundamentales Problem dran geknüpft zu sein, an dieses Zinssystem. Ja, und je mehr mir das selbst klar wurde, umso mehr habe ich dann versucht, meine, sagen wir mal, didaktischen Fähigkeiten auch dort einzubringen, also diese Zusammenhänge dann so verständlich, so anschaulich wie möglich auch weiterzugeben über viele Jahre, das ist ja zwei Jahrzehnte, wie gesagt, mittlerweile so ungefähr, dann auch in meinen Veranstaltungen und später in Veröffentlichungen und Vorträgen und so weiter. Ja, davon will ich heute einen Eindruck hier mal vermitteln und will aber gleich vorwegnehmen, dass ich nur einige Teilaspekte werde behandeln können. Auch wenn wir hier 3 Stunden zusammen sein werden, wird es nicht möglich sein, alle Aspekte ausführlich zu leiten. Und mir liegt viel daran, die Zusammenhänge so darzustellen und so abzuleiten, dass man Schritt für Schritt wirklich auch mitdenken kann. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch sagen kann, nein, da hat er jetzt aber einen Schnitzer gemacht. Also nicht einfach von oben herab sagen, das ist es, ja, sondern den Prozess, auch den Denkprozess, den Erkenntnisprozess nachvollziehbar zu machen. Na, mal sehen, wie mir das gelingt. Da bin ich selber immer der Neugierigste, weil kein Vortrag dem anderen gleich oder identisch ist. Ich habe auch nie ein Konzept dabei, sondern das kommt alles aus dem Moment heraus. Warum sollte denn Zins nun problematisch sein, wo wir doch alle wissen, dass mindestens für die, die Geld übrig haben, der dazu beiträgt, dass sich dieses Geld vermehrt. Nun, das will ich hier gleich mal voranstellen. Das soll jetzt mal hier der Zeitablauf sein, über mehrere Jahrzehnte. Und aus bestimmten Gründen nehme ich ein Beispiel, wo ich hier mal 15, 30, 45, 60, 75 Jahre auf dieser Zeitachse abtrage. Bezogen auf die Entwicklung der Bundesrepublik sind wir ja hier in dieser Phase, nach 60 Jahren plus, in dieser Phase. Ich male hier mal hin, aus Gründen, die ich gleich erklären werde, die Zahl 16, halbiere die, dann sind es 8, halbiere die, dann sind es 4, nochmal 2 und hier ist 1. Mit einem Euro fange ich hier mal an, also einfach nur mal ein einfaches, denkbar einfaches Modellbeispiel, Rechenbeispiel. Was wäre aus einem Euro geworden, wenn man einen bestimmten Zinssatz mal unterstellt, das ist natürlich jetzt auch beliebig, ich wähle einfach mal als Beispiel einen Zinssatz von 5%. 5% auf die jeweilige Summe und das heißt ja, ein Euro wirft im ersten Jahr 5 Cent ab. Ja, wir haben dann auch jetzt noch von den Begriffen Cent und Prozent eine Übereinstimmung, das macht es dann sogar noch einfacher. Und die meisten werden ja wissen, wenn man jetzt diese Zinserträge, also diese 5 Cent auf den 1 Euro drauf packt, wächst ja die Bezugsbasis, die Bezugsgröße, die dann wieder zu 5% verzinst wird und daraus entsteht das, was man Zinseszins nennt. Nun, dieser Zinseszins bewirkt bei 5% ungefähr im Abstand von 15 Jahren eine Verdoppelung. Es sind knapp 15 Jahre, aber ich mache es mal nur so über den Daumen gepeilt. Eine Verdoppelung. Das heißt, aus dem einen Euro, wenn all die Zinserträge nicht entnommen werden, also dann nicht ausgeschüttet, konsumiert werden, sondern draufgepackt werden, dann wird in diesen knapp 15 Jahren, werden aus einem Euro 2 Euro. Nun, in den nächsten 15 Jahren werden aus diesen 2 Euro 4 Euro. Das heißt also, alle 15 Jahre ergibt sich wiederum eine Verdoppelung. Dann, nach den weiteren 15 Jahren, ergibt sich nochmal davon eine Verdoppelung. Das ist jetzt natürlich alles frei Hand hier, das ist nicht millimetergenau, aber ich denke, die Aussage kommt rüber. Nach weiteren 15 Jahren davon wieder eine Verdoppelung verbinde ich diese Punkte mal, mal sehen, wie mir das gelingt hier freihand. Nach weiteren 15 Jahren nochmal eine Verdoppelung. Das fällt schon aus dem Rahmen. Das sprengt schon diese Grenzen hier. Nun hätten wir hier vielleicht in der Vorbereitung der Veranstaltung noch etwas Größeres hier aufbauen können. Dann hätte ich noch eine Leiter genommen und wäre da hochgestiegen. Aber das wäre bald auch zu wenig gewesen, wäre das oben durch die Decke geschossen. Und dann sprengt das jeden Rahmen. Es wird immer schneller. Das ist der Zinseszinseffekt. Und wir befinden uns, was die Bundesrepublik anlangt, in dieser Phase, wo jetzt nochmal zwischen 60. und 75. Jahr nochmal eine Verdoppelung ansteht. Nach diesem Rechenbeispiel. Das ist das Wachstum der Geldvermögen. Das soll hier GV heißen, Geldvermögen. Ja, aber das ist doch eine feine Sache. Ich meine, das muss man doch nicht kritisieren. Verdienen Sie Ihr Geld im Schlaf, ja, legen Sie Ihr Geld an, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Was es da alles für Sprüche und vermeintliche Weisheiten gibt. Und die wenigsten fragen sich, wie das überhaupt möglich sein kann und möglich sein soll. Wie kommt das denn zustande? Auch wenn man Kindern meinetwegen ein Sparbuch anlegt oder was draufpackt und ihnen dann sagt, lass das da stehen, das wird dann immer mehr. Und die Kinder fragen ja, ja, aber warum denn? Wie? Ja, naja, das ist der Zins. Ach so, ja, und was ist der Zins? Was macht der? Ja, und meistens werden die Antworten so ausgefallen sein und wahrscheinlich immer noch ausfallen. Ja, das verstehst du später mal. Ja, da bist du noch zu klein, das verstehst du nicht. Na gut, dann kommt das Kind in die Schule und irgendwann ist sogar dann die Zinseszinsrechnung mal dran. Und dann werden die tollsten Rechnungen durchgeführt. Aber die Frage, wie das eigentlich möglich sein soll und was das voraussetzt und was es auch für Konsequenzen hat, die werden in der Regel nicht gestellt. Und dennoch sollte man sie mal stellen. Wenn das hier eine Geldanlage von einem Euro ist und dieser Euro wird also meinetwegen zur Bank gebracht, es können auch 100 Euro sein und 1000 und so, wollen wir erstmal davon ausgehen, die Bank würde jetzt dieses Geld weiterleiten, durchleiten sozusagen an andere, die diesen Euro als Kredit aufnehmen, also etwa ein Unternehmen. Die Unternehmen verschulden sich also und müssen diesen Euro, diesen Kredit, müssen sie ja dann bedienen über die ganze Laufzeit. Das heißt also, an dem einen Ende sind Geldvermögen, die Vermögen größer zu werden, und zwar nur dadurch, dass am anderen Ende einer Kette irgendwo Schuldner sich befinden, die einen Schuldendienst leisten, die also Zinslasten aufbringen müssen und diese Zinslasten fließen dann durch zu den Geldanlegern. Dazwischen sind die Banken, die Kredite vermitteln, sich dann auch einen Teil davon abzweigen, das wollen wir jetzt mal nicht in den Vordergrund stellen zunächst, sondern nur mal uns klar machen, Geldvermögen und deren Wachstum auf der einen Seite kann gesamtwirtschaftlich und weltwirtschaftlich betrachtet, kann nur geschehen, wenn auf anderen Seiten, an anderen Enden solcher Ketten entsprechende Schuldner sich befinden und ein entsprechendes Volumen von Schulden sich befindet. Das heißt also, spiegelbildlich zu den Geldvermögen wachsen die Schulden. Die Verschuldung. Ja, und zwischen 60 und 70 Jahren stürzt das hier immer weiter in Abgründe. Man redet zwar von Schuldenbergen, der Begriff ist irreführend, es sind Schuldentäler, es sind Schulden, Klüfte, es sind Schulden, Abgründe, abgrundtiefe Verschuldung. Muss sein, wenn das sein will oder sein soll. Das ist eigentlich so einfach. Ich sage immer wieder, das sollte das kleine Einmaleins sein, der Ökonomie. Und das könnte auch zusammen mit dem anderen Einmaleins und mit dem Alphabet schon vermittelt werden. Ja, auf dem entsprechenden Niveau kindlichen Verständnisses. Spätestens dann in den höheren Klassen in der Schule. Mindestens auf Wirtschaftsgymnasien, aber allermindestens dann an den Universitäten und Fachhochschulen im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Und nicht einmal dort wird dieser Zusammenhang aufgezeigt. Natürlich kennt jeder das hier, es kennt auch jeder das, nämlich ja, die Zeitungen sind ja voll, die Meldungen von wachsender Staatsverschuldung und Überschuldung von Unternehmen und Überschuldung von Haushalten und Überschuldung von ganzen Ländern und Staatsbankrott oder drohendem Staatsbankrott und Schuldenkrise der dritten Welt, obwohl da mittlerweile gar nicht so viel drüber geschrieben wird, weil wir genügend Probleme hier jetzt mittlerweile auch haben. Also, dass es diese wachsenden Schulden gibt, das ist doch tagtäglich Thema. Aber dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass die Spiegelbilder sind, das ist den wenigsten bewusst. Das ist unglaublich. Als wäre hier etwas eingezogen wie eine Trennwand, die den Zusammenhang zwischen dem und dem ausblendet. Oder anders dargestellt, als wäre in den Köpfen hier irgendwie eine Trennwand. Eine Art Spaltung, eine Art Bewusstseinsspaltung. Das Bewusstsein über diese Zusammenhänge ist nicht entwickelt. Nun, wenn die Verschuldung hier zunimmt, dann heißt das ja auch, die Zinslasten, die darauf zu zahlen.
Ja, also diese DVD, wenn man es kopieren kann, kann es auch brennen, sie geht zwei Stunden und 60 Minuten oder was. Da sind sehr interessante Sachen drin, die man sonst kaum wo in diesem Detail, das ist dann eine sehr detaillierte Ausführung, dann versteht man nämlich das Geldsystem richtig. Weil es auch erklärt wird, das war einer, ich glaube, auf der Volkshochschule und er ist Professor in Berlin auf der TU. Und du kannst es auch anschauen, weil es einfach sehr praktisch gemacht ist und der hat sich selber das auch beigebracht, weil er es auch nicht wusste. Also wenn man es kopieren kann, dann probieren wir es nochmal, brennen kann es und ob es geschützt
kann schauen, ja, muss.
Auf alle Fälle kann es jeder anschauen, weil da versteht man auch, wieso in einem Geldsystem ein geschlossener Kreislauf ist und wieso. Auf das kommen wir gleich jetzt, gehen wir gleich weiter. Danke, Wolfgang, für die gute Assistenz und Vorbereitung. Da werde ich mal anders anfangen. Ja, also
da steht sogar eine ISBN-Nummer, die kann man sich abschreiben.
Ja, Kopf, ja. Es gibt auch viel auf der Homepage von Kanzim zu sehen, auch über andere Sachen. Ich wollte so sagen, das ist mir gerade entfallen mit dem System. Ich will jetzt woanders fortsetzen und dann wieder zurückkommen. Und zwar bei einem sehr geheimnisvollen Thema eigentlich. Nein, danke, können wir auch schalten. Es sollte nur so Einstimmung sein und wo man dann auch sieht, man kann viele andere so Hintergründe da recht schön weiter verfolgen, weil es anschaulich gemacht wird und weil es auch für das Publikum macht, also in dem Fall für die Volkshochschule. Und da gibt es auch viele Bücher von ihm und vor allem Wilhelm Reich, der große mit dem Orgon, also mit der ETA-Welt sich beschäftigt, da hat er auch diese Inkubatoren nachgebaut für die Krebsbehandlung und dann in Algerien wurde eine riesige Landschaft begrünt, weil dieser Wilhelm Reich, der hat ja eine Technik entwickelt, dass man eine Wüste bewässern kann. indem er durch Strahlen oben das Wasser anzieht. Und da wurden ganze zigtausende Quadratkilometer, wurden ganze Städte gebaut, ohne dass das jemand schadet. Und das gibt es auch als ein Video, wie das funktioniert. Ich möchte aber jetzt auf was ganz eigentlich Kompliziertes eingehen, weil es nämlich so einfach ist. Warum ist es so kompliziert? Dass man es nicht glaubt. Da will ich aber, hoffentlich habe ich das mit. Ja, da will ich euch was vorlesen vorher, aber was sehr symptomatisch ist. Und zwar einige Bemerkungen zu unserem Geldsystem von denen, die es wissen, weil sie zum innersten Kreis fahren. Das erste stammt von Lord Chaucer Charles Stamp, einem der reichsten Männer seiner Zeit und Direktor der Bank of England. Also das höchste, reichste, was es gibt. Bank of England ist keine Bank des Staates, sondern eine Rothschild Bank. Und er war der oberste Chef. Er sagt Folgendes im Jahr 1937. Das moderne Bankwesen produziert Geld aus dem Nichts. Dieser Vorgang ist vielleicht die erstaunlichste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Die Banker besitzen die Erde. Nimm den Banken die Erde weg, aber lass ihnen die Macht, Geld zu schöpfen, dann werden sie im Handumdrehen wieder genug Geld haben, um sie zurückzukaufen. Wenn man jedoch dieses Recht wegnimmt, dann werden die großen Vermögen, wie meines, alle verschwinden. Denn das wäre eine glücklichere und bessere Welt. Wenn man der Sklave der Banken sein möchte und noch die Kosten der Sklaverei selber zahlen will, dann sollte man die Banken Geld schöpfen lassen. Ja, ein anderer, sein Chef, Oberchef, einer der Rothschild-Brüder, sagt 1863, die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen. Vielleicht ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Ja, das kann man ja alles erleben. Ja, noch ein kurzer Satz. Franklin D. Roosevelt, der Politiker, nicht? Der Präsident. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn es geschieht, dann kann man darauf wetten, dass es genau so geplant worden ist. Ja, ich könnte euch noch einiges vorlesen, aber das, glaube ich, gibt eine gewisse Stimmung. Aber der wichtigste Satz kommt jetzt am Schluss von John Kenneth Galbraith, dieser Ökonom und Chefberater von Carter, früheren Präsidenten. Der sagt einen ganz kurzen Satz. Der Vorgang, mit dem Banken Geld erzeugen, ist so simpel, dass der Geist ihn kaum zu fassen vermag. Und das ist das Problem, dass wir es nicht verstehen, weil es zu simpel ist, nicht zu kompliziert. Die meisten lassen sich verwirren. Unser Banksystem, Geldsystem, hat ja nur einen einzigen Grund. Es ist eine absolute Diebstahl, eine Vermögensdiebstahl, ein Raub der primitivsten Art, nur damit es niemand durchschaut. Wird es kompliziert gemacht mit komplizierten Namen, was es für Produkte gibt, und dann erklärt nur jemand das sogar, dann macht das Falsche. Sondern ich muss auf das schauen, was geht. Und es geht darum, sich Vermögen anzueignen, ohne Arbeit, eben durch Magie, wie der Goethe das ja damals auch schon, durch Zauberei, ohne dass ich was tue, eben durch das Zinssystem zum Beispiel, da brauche ich gar nichts mehr tun, und niemand merkt es. Jetzt, ich will versuchen, die weltweite Geldschöpfung zu erklären. Es ist äußerst kompliziert, muss ich sagen, weil es so einfach ist. Aber es ist wirklich kompliziert. Es gibt wenige, die es wissen. Eben weil es zu einfach ist. Nicht weil es kompliziert ist. Sag ich noch einmal. Ich will versuchen, das zu beschreiben. Also wenn man zwei Länder jetzt nimmt, das eine unbedingt ist die USA, so wie sie heute ist, und ich nehme ein anderes Land, aus gutem Grund, die Russische Föderation. Also es sind zwei Länder, die jetzt nehmen. Das eine bleibt immer gleich und das andere könnte auch Norwegen sein, Australien oder Sultanat Brunei. Ich werde es gleich sehen, also warum. Also das eine Land ist die USA. Und die USA ist nach einem Staatsstreich entmachtet worden und ein Konsortium von Bankern hat jetzt dort eine Diktatur errichtet, eine Tyrannei errichtet. Sie hat nämlich das wichtigste Recht, nämlich das Recht, souverän zu sein und Geld zu schöpfen, an sich gerissen. Das war ein ganz krimineller Vorgang, der ist also passiert zu Weihnachten. Ich will jetzt das nicht näher eingehen, sonst wird es zu weit führen. Also das ist die USA. Die USA kann selber alles machen. Golf spielen, Kriege führen, was nicht. Nur eins darf sie nicht, Geld schöpfen. Sie darf kein Geld schöpfen. Das ist verboten. Das macht eben das Konsortium, eben die Federal Reserve Bank oder Federal Reserve Banking System. Wenn die USA Geld braucht für ihr Haushaltsdefizit, monatlich braucht die USA zum Überleben 87 Milliarden Dollar. Insgesamt hat der Staatshaushalt Schulden von 21 Billionen Dollar. Nur der Staatshaushalt, nicht die USA. Die USA hat 120 Billionen. Kann man sich nicht vorstellen. Spielt aber keine Rolle für die USA. Da macht sie Folgendes. Sie sagt dem Federal Reserve Banking System, kürzen wir es ab mit Fed, denen sagt es, ich brauche, nehmen wir einen runden Betrag, 1 Billion. Dann drückt die Fed auf einen Knopf und das Geld wird erschaffen, digital, nur elektronisch. Es wird nichts gedruckt. Das mit Drucken ist nur, das muss uns vorstellen können. Das Geld geht jetzt in die USA, also zur Regierung. Und dort ist sie jetzt einmal angekommen. Aber im Kapitalismus ist ja nichts gratis. Jetzt muss der amerikanische Staat, also die Steuerzahler, muss der Bank, also der amerikanischen Bank, der Fed, ja auch was geben. Und sie gibt ihnen Schuldverschreibungen. Also sie verschuldet sich bei der Fed. Sie gibt also Staatsverschreibungen raus. Also, und die Staatsverschreibungen, ich bin schuldig, sagt sie, weil ihr ja diese Fed das Geld zwar jetzt gibt, aber in Form eines Kredits. Sie gibt dir einen Kredit praktisch. Das könnte sie zwar selber auch machen, das ist ja entnommen worden. Sie gibt dir einen Kredit, aber sie gibt dir nicht die Zinsen mit. Weil der Kredit muss ja zurückgezahlt werden. Aber die Zinsen sind nicht produziert worden. Jetzt muss sie die USA noch einmal verschulden und mit den Zinsen noch einmal verschulden und kann schon jetzt nie mehr, das ist theoretisch nicht möglich, irgendwann die Schulden zurückzahlen. Weil wenn sie die Schulden zurückzahlen würde, die 19 Billionen, dann müsste sie jetzt wieder Schulden mit 19 Billionen aufnehmen, dann hätte es 38 Billionen. Es ist nicht vorgesehen, die Schulden. Es ist nicht möglich. Wir haben es ein bisschen ein Gefühl gekriegt jetzt mit dem System. Man kann Schulden nicht zurückzahlen. Es ist nicht möglich durch nichts. Weil es nicht möglich ist, weil es so angelegt ist. Will man aber nicht. Die USA braucht es ja gar nicht.
Also die Schuldverschreibung ist 19 Billionen?
Nein, die Schulden des amerikanischen Staates sind 19 Billionen. Wenn jetzt die amerikanische Stadt jedes Jahr einen neuen Haushalt macht, braucht sie wieder Schulden und da ruft es an bei der Fed, bitte brauche ich 1 Billion, die drucken das rein, also mit Nullen im Computer und geben sie ja ins Staatshaushalt.
Und hat gleichzeitig aber für die Zinsen dann auch noch eine Schuldverschreibung von, was weiß ich, 5 Billionen?
So ist es. Weil sie muss ja die Schulden zurückziehen der Stadt, und die Zinsen sind aber nicht produziert worden. Jetzt muss er wieder theoretisch anrufen, jetzt produzieren sie die Zinsen auch mit. Das heißt, er verschuldet sich schon zweimal. Und wenn jetzt der Amerikaner so ein Geld hätte, so einen Dollar hätte, dann sagt er, das ist ein Asset, er kann was, ich habe was. Also so wie wenn wir einen Goldokarten haben und sagt, jetzt gebe ich dir einen Goldokarten. Er hat aber nur ein Schuldpapier. Wieso kriegt er das? Ja, weil sich schon die Fed, weil sich schon der Staatshaushalt verschuldet hat. Jetzt, das ist die USA.
Aber ist bei der Überweisung, bei der Elektronik, ja, das nicht besser? Also bleiben wir bei geraden Zahlen.
Ja.
Wenn Sie 10 Millionen, wenn der Staat sagt, ich brauche 10 Millionen, dann kommt die elektronische,
ja,
Überweisung,
ja, genau,
von 10, ja, Millionen und sagen wir 10%, also von 11 Billionen.
Ja, ja, ja.
Und 11 Billionen, ist jetzt der Staat, ja, der FED schuldig. Ist das nicht so?
Ja, ist er schuldig, natürlich. Ist er schuldig, selbstverständlich. Ich habe gesagt, der Staatshaushalt, wie er jetzt ist, seit Jahren, hat sich das ja unheimlich schnell erhöht. Das war vor 10 Jahren nur 2 Billionen. Mhm. Es hat sich schnell erhöht. Und das ist einmal da, so wie Österreich hat ja auch fixe Schulden. Und jetzt macht man aber jedes Jahr einen neuen Haushalt. Jetzt brauche ich ja wieder Geld. Ich muss ja die Beamten zahlen, ich muss die Infrastruktur, ich muss ausländische Länder unterstützen und so weiter. Jetzt ruft es wieder an bei der FED und sagt, jetzt brauche ich für heuer wieder Geld. Ich brauche neue Schulden. Ich habe das Geld vom letzten Jahr verprasst und jetzt ausgegeben, sinnvoll. Und jetzt brauche ich wieder Geld. Jetzt erzeugen sie wieder Geld, der Schuldensockel wird größer. Und natürlich die Zinsen auch. Das ist die USA. Jetzt, wenn man die Russische Föderation nimmt, kurz Russland bezeichnet, so bringt sie, im Unterschied drum nehme ich Russland aus zwei Gründen, im Wesentlichen Rohstoffe am Markt. Weil sonst hat es nicht viel. Also Öl, Gas und Diamanten. Vor allem ist der größte Diamantproduzent. Also vor allem Öl. Dann bringt sie das am Markt. Was passiert jetzt? Russland produziert Öl und schmeißt es am Markt. Jetzt kommen die Dollar, also jetzt muss ich nur vorwegnehmen, zu dem wir später kommen, durch den Bretton Woods-Vertrag. Weltweit darf Öl, Gold, alle Metalle, Nahrungsmittel nur in Dollar gehandelt werden. Das heißt, es darf nur Öl verkauft werden, fakturiert werden in Dollar, nicht in einer anderen Währung. Das kommen wir später, wieso das so entstanden ist, das detailliert. Aber es kommt jetzt, es kommen jetzt Dollar. Also auf der einen Seite wird es Geld, also das Öl am Markt geworfen, auf der anderen Seite kommen Dollar. Was passiert jetzt? Diese Dollar kaufen jetzt das Öl auf. Es fließen also jetzt die Dollar nach Russland. Wo kommen sie dorthin? Dort kommen sie jetzt in die russische Zentralbank, die aber ganz anders ist, und zwar in die Gold- und Devisenreserven. Na, sie kommen zuerst nach Russland und kommen an die Börse. Und bei der Börse wird es weiterverkauft, aber bei der Börse werden die Dollar aufgekauft von der russischen Zentralbank. Die kaufen das auf und geben es jetzt in die Gold- und Devisenreserve der Zentralbank. Es kommt, dass das Ganze, die ganzen Dollar...
Kaufen sie das mit Rubel auf? Womit kaufen sie es auf?
Sie kaufen es mit ausländischen Devisen aus.
Mit Devisen.
Ah. Sie haben,
ausländische, keine Rubel.
Zu einer Frage komme ich gleich, weil das ist, war das Nächste, was kommt. Genau, aber danke, weil das ist wichtig. Also sie kommen zuerst auf die Börse. Der größte Käufer an der Börse ist die Zentralbank. Die Zentralbank kauft das Ganze und gibt es in die Gold- und Devisenreserven. Die Gold- und Devisenreserven müssen aus 10% Gold bestehen, muss aber nicht wirklich sein, aus Goldbahn, und der Rest sind ausländische Währungen. Jetzt sind aber diese Gold- und Devisenreserven zwar kommen dann in die russische Zentralbank, die gehört auch nicht Russland. Es hat keine Verfügungsmacht über die Zentralbank. Das nächste ist, dass dieses Geld genommen wird und mit dem Geld, das da drinnen ist, werden jetzt Rubel erzeugt. Das heißt, man kann nur so viel Rubel drucken, wie ausländische Währung da ist. Wenn man es aktuell nimmt, wenn jetzt wenig Dollar einfließen fürs Öl, wie jetzt bei dem geringen Ölpreis, kann physisch kein Geld gedruckt werden. Es darf nur so viel Geld gedruckt werden, wie physisch US-Währung, Euro, Yen da sind. Denn die russische Zentralbank gehört eben nicht Russland, weder ist die Kontrolle vom Parlament, also von der Staatsduma, noch vom Kreml. Es ist ein verbrecherisches Element, das sich dort eingeschlichen hat, aus verschiedenen Gründen. Also Russland hat überhaupt nichts zu sagen in dem Land. Auch sonst nicht, weil es besetzt ist. Und das sieht man ja schon an der Zentralbank. Und jetzt gibt es eine Zentralbank, Paragraphen, wo drin steht, wem eigentlich diese Zentralbank überhaupt ein Geld geben darf, einen Kredit geben darf. Und das ist angeführt. Der USA, England, Belgien, das heißt der EU, spricht man so aus, EU, und Japan. Und einem Land steht ausdrücklich, dann darf es keinen Kredit geben, nämlich der Russischen Föderation. Na, für wem arbeitet dann die Bank? Sie arbeitet für die USA, England, die Europa und Japan. Und in der Übergangszeit, in der ersten Zeit, in der Jelzin-Zeit, waren die Kreditzinsen so hoch, nämlich 260%. Das heißt, da hat sich auch niemand von der Bank Geld geborgt, auch von den normalen Banken, aber von den USA hat man das geborgt. Die haben ja nur Kreditzinsen von 1%. Das heißt, man hat das Land überhaupt ruiniert mit solchen Kreditzinsen. Warum? Weil die Kreditzinsen und den Wechselkurs auch zu Dollar eben nicht Russland festlegen kann, sondern diese Zentralbank. Wem gehört sie dann? Na, sie gehört London, sie gehört der City of London, also den Rothschilds gehört. Aus verschiedenen Gründen, ist jetzt egal. Aber sie gehört nicht Russland. Und das ist der Unterschied zwischen den USA. Die USA, der Staat kann beliebig viel Dollar drucken. Da braucht er nur draufdrucken. Das kann Russland aber überhaupt nicht. Und das kann auch Norwegen nicht. Kein Land der Welt darf selber Geld schöpfen. Nicht einmal die USA, aber die hat den Vorteil von diesem Bretton Woods-Abkommen, wo weltweit das geklärt wurde, zu dem kommen wir noch, es kann jedes Land Verschiedenes machen, aber nur eines nicht. Es kann kein Land auf der Welt Geld drucken.
Ja, aber was soll das Geld noch wert sein? Was soll der Dollar überhaupt noch wert sein?
Nein, das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist eine berechtigte Frage, mündet jetzt, wie es weitergeht, wenn der Dollar keinen Wert mehr hat. Aber er hatte ja seit 1944 einen enormen Wert und früher auch.
Entschuldige, in Schillinge haben die doch selbst gedruckt.
Ja.
Nur so viel
Gold
da war, glaube ich,
wie was.
Aber die Nationalbank, unsere, die Österreich.
Das kann das macht jedes Land. Jedes Land macht das.
Hat Schilling gedruckt.
Jedes Land macht das. Aber nur so viel, wie Dollar einkauft. Wenn wir einen Schilling gedruckt haben, mussten wir so viel Dollar einkaufen, also sagen wir 100 Schilling hätten wir gedruckt, mussten wir für den Wert von 100 Schilling Gold, also den Dollar einkaufen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ist nicht kompliziert, aber ursprünglich war die Dollarwährung fix an das Gold gebunden. Also das waren also praktisch 35 Dollar, ein Dollar war 35 Cent.
Und da hatten wir auch Gold in Österreich.
Ne? Das hat jedes Land. Sie darf nicht zurück. Zu dem Vertrag kommen noch. Kein Land darf das. Und das ist jetzt der Reichtum, warum Amerika so einfach das macht. Aber ich will's fertig sagen. Es ist bisher eigentlich eh noch klar. Also das kommt, die Dollar kommen rein, die kommen in die russische Zentralbank, die aber nicht Russland gehört. Dort können sie verwendet werden, quantitativ, dass jetzt einmal der Rubel gedruckt wird. Es darf so viel Rubel gedruckt werden, also auch emittiert werden in den Kreislauf, wie ausländische Währung da sind. Wenn nicht
viel. Dollar, Yen?
Ja, also Dollar, Yen und Euro. Sonst niemand. Das steht einmal im Vertrag drinnen. Und es darf die.
Pfund auch.
Und es darf aber die Bank jeden Kredite geben. Die USA gibt ja großzügige Kredite, die fällt den Staat. Das darf ihm die nicht machen, die darf dem russischen Staat überhaupt keinen Kredit geben. Anderen schon, sie arbeitet also für andere. Wie geht es jetzt weiter? Wenn das Geld da drinnen ist, in den Gold- und Devisenreserven, dann geht es jetzt so weiter, dass diese Gold- und Devisenreserven jetzt umgewandelt werden in amerikanische Staatsverschreibung der Fed. Das wird immer lustiger. Und dann kehren Sie das Gesamte wieder in die USA zurück. Und zwar nur als Nullen im Computer. Und der Computer steht wieder bei der Fed. Das heißt, ich muss ein paar Mal sagen, weil es vielschichtig ist, weil es so einfach ist nämlich. Es kommt der Dollarstrom für ein Produkt, also für das Öl, in die russische Zentralbank. Dort in der Zentralbank wird's zuerst umgewandelt in Rubel. Aber wie viel Rubel dürfen umgewandelt werden? Nur so viel, wie im gesamten russischen Geldumlauf Fremdwährungen vorhanden sind. Es geht auch um die Dollar. Darum können wir die anderen weglassen. Aber die anderen können auch dazu. Also der Pfund und Yen würde dazugehören. Das ist das System des Currency Boards. Das hat auch zum Beispiel Bosnien-Herzegowina oder Bulgarien. Da verpflichtet sich ein Land, in Anführungszeichen selbstständig, eine gewisse Währungsstabilität einzugehen, indem sie selber einen fixen Wechselkurs festsetzt. Und dieser Wechselkurs, den setzt die Zentralbank fest. Aber natürlich London, Russland kann er das nicht festsetzen. Und da gibt es ja einen Zentralbankdirektor, die Naya Bailova, weiß nicht, so ähnlich, die hat den Zins von 8,5% jetzt auf 17% erhöht. Weiß man nicht, worum geht es, um einen Zins überhaupt. Das heißt, der Zins steigt, da wird sich dort niemand mehr einen Kredit nehmen, auch in den USA. Da nehmen sich alle einen Kredit, wer ist der amerikanische Zinssatz, der Fed ist bei 0,05%. Das ist billig, da gehen wir hin und nehmen uns einen Kredit. Wir können uns den Kredit nicht direkt bei der Fed nehmen, aber bei der Bank. Das geht ja zuerst zur Bank und die machen 2% oder was jetzt ist, sind nur so wenig Prozente. Dann kaufen die natürlich alle in den USA. Verdienen tun vom ganzen Geld in Russland nur die USA, weil sie so einen niedrigen Zinssatz haben. In Russland ist er 8,5%. Und jetzt ist er auf Anweisung Londons auf 17% gestiegen. Das heißt, das wird immer schwieriger. Und bei der Zeit, wo eben der Jelzin war und so weiter, war es 246%. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt wird das Geld genommen und wird umgewandelt, also die Dollar werden genommen, werden umgewandelt. Sie sind nur dazu da, dass in derselben Menge überhaupt Rubel gedruckt werden dürfen. Dann werden die umgewandelt in amerikanische Staatsverschreibungen, also in Bonds, kommen wieder zurück, aber alles elektronisch im Computer, da sind nur Nullen drinnen und vorher halt der Zahlen, und dort stehen es drinnen. Was ist passiert? Passiert ist nichts anderes, als dass das Öl gratis hergegeben wurde, Wert Null, die haben nichts dafür gekriegt. Aber dass sie überhaupt eigene Währung drücken dürfen, das gilt für alle Länder, wie gesagt auch für Norwegen, mussten sie die Dollar einführen, dann umgewandelt in amerikanische Staatsverschreibung, haben also der Fed was abgekauft, praktisch dem amerikanischen Staat das abgekauft, was als Schuld der Fed gegenüber aufzuweisen hat, dann gehen die wieder zurück in den amerikanischen Computer. Und wenn jetzt die russischen Banken Devisen brauchen, also Dollar, wenn jemand auf Urlaub fährt, dann will sie Dollar umwechseln, dann wird ein Flugzeug geschickt aus der USA oder eben aus England mit physischen Dollars, mit Papier, und das wird verkauft in der Bank. Das sind ganz geringe Mengen, die man heute an der Bank verkauft. Das heißt, das Land und alle Länder leben, also die USA lebt nur von dem. Das heißt, das ist gratis, was immer die einkaufen, ist gratis. Das haben wir gesagt, das gibt es nicht. Aber so ist es auch festgeschrieben im Bretton Woods Kontrakt. Außer den geringen Mengen, die man an der heimischen Bankenfonds dann für die Touristen, im Wesentlichen für die Touristen braucht. Das heißt, wenn die USA von irgendeinem Land Diamanten importiert, da kriegt es gratis. Das gibt es nicht. Es ist so festgelegt. Denn, was ist das Druckmittel? Das Druckmittel ist, dass das Land sonst gar keine eigene Währung drucken darf. Die darf schon eine eigene Währung drucken. Jedes Land druckt eine eigene Währung. Also Indien hat die Rupien und die Südkorea haben die Won und die Chinesen haben also ihre eigene Renminbi und so weiter. Das, nur damit sie eigene Währung drucken dürfen, müssen sie den Dollar ankaufen. Und es muss eben alles in Dollar angekauft werden. Das steht, ist fix und fertig, steht das drinnen. Und jetzt ist ja gerade das Problem. Wenn sich jetzt China, Russland, Brasilien und so weiter vom Dollar verabschieden, na dann muss die Amerikaner was zahlen. Und dann schaut es schlecht aus, wenn sie kein Geld haben. Also es ist ein so einfaches System, aber es ist nicht ganz einfach, wie sich's abspielt. Die Spitze ist sehr geheimnisvoll. Und um das so zu erklären, wie ich es jetzt einmal erklärt habe, aber ich muss öfter sagen, ist es schon schwierig, wenn man das um den Nebel zu durchdringen, weil das ist in Wirklichkeit ist es noch ein bisschen komplizierter alles. Aber das ist das Prinzip. Das Prinzip ist genau so spielt sich's ab. Aber wie kam es jetzt zu diesem Bretton Woods Abkommen? Also für Zeit am Ende locker. Wie kam es dazu? Also die USA von 1940 bis 1918 gab es einen Ersten Weltkrieg, da gab es also insgesamt so um die 20 Millionen Tote, und jetzt kam es dann in den Zweiten Weltkrieg. Von 1940 bis 1920, die Kosten des Krieges damals waren erheblich auch schon für die Entente-Länder, nämlich 186 Milliarden Dollar. Das waren also England, Indien, Kanada und die Commonwealth-Länder. Da müsste man halt mit Billionen ausrechnen. Bezahlen tut das der Steuerzahler. 36% zahlen die Steuer und das andere wird von der Federal Reserve Bank geliehen. Das Wichtigste ist überhaupt, dass es nicht nur den Krieg gibt äußerlich, sondern es gibt den Gold- und den Papierkrieg. Jetzt über so, was ist denn das für Krieg? Das ist aber gerade der Entscheidende, denn wenn man Gold hat und das Gold nehme ich für eine Währung, dann sage ich, die Währung ist gedeckt, weil er Gold da ist. Das heißt, ich kann nur so viel Währung emittieren, in Papier umwandeln, wie physisches Gold da ist. Also wie man da zum Beispiel, haben wir eben, wenn man uns das vorstellt, das wäre Gold und wir wiegen es ab, dann können wir in der entsprechenden Menge, wie der Goldpreis ist, können wir also Papiergeld drucken. Dann brauche ich eigentlich, dann mache ich eigentlich nichts anderes, als wenn ich das Gold mit mir trage, aber das Papier ist ja leichter, das macht größeren Sinn. Aber wenn jetzt, wenn man jetzt zerrüttete Staatsfinanzen hat, oder wenn man, wie das bei den Herrschern ja auch war, ein bisschen zu großzügig war, man hat also Lotterleben geführt, dann ist das Ganze zusammenbrochen. Und da kommt man jetzt mit dem Geld. Denn jetzt beginnt man, statt dass man diese Disziplin einhält, willkürlich Geld zu drucken. Da muss ich aber das Gold abschaffen. Und dann kann ich willkürlich Papier drucken, denn worum geht's? Wenn ich eine gewisse Menge Gold habe und entsprechend auch ein Papiergeld, kann ich nur so viel Zinsen geben, also so viel Kredite vergeben, wie ich Gold habe. Da kann ich aber nicht kann eine Bank nicht viel vergeben, weil das ist begrenzt. Wenn ich aber mich aus dem verabschiede, von der goldgedeckten Währung, und ich gehe in eine Papierwährung, dann kann ich beliebig Kredite geben. Und das macht man immer bei Kriegen. Kriege müssen für das westliche System sein. Das ist die Grundlage. Denn wenn wir uns vorstellen, wir haben also so eine Pyramide, die sich aufbläst mit den Schulden. Also zum Beispiel eben die Staatsverschuldung. Die nimmt immer mehr zu und es ist wie ein Luftballon, der wird immer mehr größer und dehnt sich aus und dann kommt der Punkt, wo er halt einmal zerplatzt, der Luftballon. Aber zerplatzen tut er auf einmal, er zerplatzt nicht leicht, indem er wieder zurückgeht, sondern auf einmal zerplatzt und dann ist es weg. Und wenn wir versuchen wollen, dieses Zerplatzen aufzuhalten, dann können wir das ja nicht aufhalten. Das ist ein physikalisches Gesetz. Wenn die Luft immer mehr wird, dehnt sich die Luft aus, der Gummi vom Luftballon wird immer dünner und irgendwann zerplatzt der Luftballon. Wie kann man aber verhindern, dass der Luftballon nicht zerplatzt? Indem er kontrolliert Luft auslässt. Und kontrolliert Luft auslassen aus dem Luftballon macht man nur durch eins. Das ist der Krieg. Der Krieg ist das wichtigste Element. Darum gibt es ja so viel. Die Amerikaner haben insgesamt, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, ich werde es dann irgendwo finden. Die USA ist heute in 150 Ländern der Welt militärisch präsent, die sie besetzt hat. 150 Länder! Sie hat 1000 Militärbasen in der Welt und hat seit 1947 150 Länder bombardiert in Schuld und Asche. Die USA, und davon wissen wir nichts. Die lieben Amerikaner, wird es bei uns gesagt.
Woher hast du die Zahlen?
Kann ich dir jetzt nicht sagen, aus welchem Buch ich sage. Ich habe es von einer Statistik. Von einer Statistik, ja, von einem Schweizer Wirtschaftsjournalist. Ich glaube, der heißt, kann das dann sagen. Die Zahlen kann ich dir auch schicken. Also, um das nochmal zu sagen, wenn man jetzt die Disziplin eines ordentlichen Haushaltsführung überschreitet, 300 Jahre lang gab es diese Goldwährung. Es gab keinen einzigen Krieg in den 300 Jahren. Absolute Kontinuität der gesellschaftlichen Entwicklung, aber keine Starrheit, weil Starrheit gibt es ja nicht. Es war alles wohlbehütet. Dann wollten wir unbedingt Krieg führen. Und es hat, die Kriege, die es gibt, haben nur mit dem Geldsystem zusammen, nicht mit irgendwelchen anderen Gründen, weil sie jemand nicht mag. Denn wenn jetzt die Schulden zu groß sind, dann zerplatzt es. Wenn es zerplatzt, ist alles vorbei. Aber man kann es eben kontrolliert auslassen, indem ich den Luftballon, der immer dicker wird, kontrolliert die Luft entnehme. Das geht aber nur, indem ich ungeheure wirtschaftliche Aktivitäten starte, und das geht nur durch einen Krieg. Ein Krieg ist das Allheilmittel. Es gibt nichts Besseres für die Wirtschaft. Darum führt die Amerikaner so viele Kriege, weil sie es braucht. Diesen systemimmanenter Faktor. Es gibt eine Welt ohne Krieg nicht bei dem System. Es ist das Wesen des Systems. Weil der Krieg, der schafft so viel Nachfrage, und zwar im Bereich der Textilindustrie, der chemischen Industrie, der gesamten Kampfführung. Das ist so ein Allheilmittel, da explodiert die gesamte Wirtschaft im Positiven. Es wird ja alles angekurbelt. Dann führt man den Krieg, und das ist ein großer Unterschied, ob ich zum Beispiel riesige Wohnprojekte baue, wie das ja auch Bechtel macht, eine amerikanische Firma in Saudi-Arabien. Da verdiene ich einmal eine Milliarde, sage ich. Aber im Krieg verdiene ich in jeder Sekunde Milliarden, weil die großen Kriege, die sind ja Kriege, wo die Länder Jahrzehnte ihre Schulden abziehen, die vorher Kredite kriegen, dass sie den Krieg führen können. Zum Beispiel England, Frankreich haben ja von den USA schon vor dem Ersten Weltkrieg die Kredite gekriegt, damit sie den Krieg überhaupt anfangen können. Das zahlen sie ja zurück, nur immer. Solche Summen sind es. Und jetzt wird aber beim Krieg jede Munition, die verschossen wird, muss ja sofort in derselben Sekunde nachbestellt werden. Wenn ein Krieg ist, dann muss ich ja das nachbestellen. Eine Flügelrakete muss ich nachbestellen. Eine Tomahawk-Raketen oder was auch immer. Das heißt, der Krieg ist das Beste, was einem passieren kann. Und die USA weiß das. Wir haben nicht so eine Wirtschaft. Aber Krieg ist Nummer eins. Darum gibt es so viel. Und ich habe es gerade gesagt, In 120 Ländern ist die USA militärisch präsent und unterhält 1000 Militärpersonen. Ich habe also eine sehr schöne Statistik, alle Länder einzeln aufgeführt, warum es den Krieg gab, wie lange er gedauert würde. Ich habe das auch im Computer, da kann es jemand überspielen, der sieht. Und das ist permanent, es muss so sein, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen anderen, dass er jemand nicht mag oder das, was. Es muss aus wirtschaftlichen Gründen sein. Hat mit sonst nichts zu tun. Das westliche System kann nur so weitermachen. Denn in dem Augenblick, wo ich die Golddeckung nicht mehr habe und ich setze außer Kraft und beginne mit einer Papierdeckung, kann ich ja beliebig Papier kopieren. Das kann ich ja dann beliebig machen. Das könnte ich ja bei einer Goldwährung nicht machen, weil da habe ich ja nur so viel Gold und ich könnte so viel Kredite vergeben, wie ich halt Gold habe. Das ist ja sehr beschränkt. Aber wenn ich einen Krieg habe, dann beginnt das. Und dadurch wird es immer mehr. Das heißt, der Reichtum der Banken wird immer größer, weil ja jeder Kredite haben möchte, der einen Krieg führt. Und ich will das mit dem Bretton Woods, das ist das Wichtigste eigentlich.
Dann steigt dann auch der Goldpreis, wenn der Krieg geführt wird?
Wenn der Krieg geführt wird...
Von der Statistik her wäre das jetzt auch interessant.
Naja, das ist verschieden.
Wie war es im Zweiten Weltkrieg?
Das ist im Zweiten Weltkrieg, da ist der Goldpreis zuerst einmal runtergesunken und dann ist er wieder steil gestiegen. Also ich komme gleich darauf zurück, weil das hat verschiedene Aspekte mit dem Goldpreis. Weil der Goldpreis, ich komme gleich zurück.
Das hängt mit der Förderung zusammen.
Ja, auch.
Chinesen fördern, was
die... Ja. Aber in Bretton Woods ist es anders. Da hat man das fixiert und gleichzeitig hat man aber die Freigabe der Spekulationen auf der Londoner Börse erlaubt. Aber ich komme gleich zurück. Es hat zwei verschiedene Seiten. Ich will das Amerikanische ganz kurz mit dem Krieg noch, dass wir sehen. Also den Ersten Weltkrieg, den können wir eben. Da hatte die USA zu Beginn. Hatte die USA beim Ersten Weltkrieg 5 Milliarden Dollar Schulden. Das sind heute umgerechnet 19 Billionen. Ausweg gibt es ja keine außer Hyperinflation und der Währungsunion. Nach dem Krieg hatte die USA 11 Milliarden plus. 11 Milliarden plus nach dem Ersten Weltkrieg. Jetzt hat sie aber vorher 5 Milliarden Schulden und hat mit der Aufrüstung begonnen. Die USA war kaum aufgerüstet im Ersten Weltkrieg. Wie kommt sie zu 11 Milliarden plus? Nun, das ging so, dass jetzt die Engländer also kamen eben die USA und wollten eben jetzt Kredite haben für den Krieg. Denn der Krieg beginnt nicht so, wie wir es sehen, dass sie da jetzt zwei kriegen, das gibt es so nicht, sondern der Krieg ist ein reines Geschäft. Und aus dem Geschäft muss man vorher die Finanzierung klären. Da geht man schon jahrelang vorher, da erklärt man die Finanzierung. Jetzt ist die Finanzierung geklärt worden. Und zwar haben das ganz große Element übernommen, die sogenannten Money Trusts, hieß das damals. Das waren die großen, die Rockefellers zum Beispiel, oder der J.P. Morgan und solche, die Harrimans und so weiter, Warburgs. Also die haben das übernommen und und haben in England einen Deal abgeschlossen, dass die Engländer eben beliefert werden. Das war aber zu einer Zeit, wo es noch gar keinen Krieg gab und wo die USA sich immer als neutral bezeichnet hat. Aber jetzt gab es schon große Verträge und ich will jetzt ein paar vorlesen. Die Aktienentwicklung ist gleich sprungartig angestiegen. Bei Bethlehem Steel, also Bethlehem Steel von 33%, 33,75 pro Aktie auf 600. Schlagartig gleich. US Steel von 48 auf 120. General Motors von, also eine Aktie hat gekostet 78 Euro, dann 78 Dollar, dann 750. Sprungartig. Dann gibt es DuPont. Also DuPont, französische Eigentümer, die haben Sprengstoff. Der Sprengstoff, 40% aller Alliierten hatten den Sprengstoff von DuPont. Das ist dieselbe. Dieselbe Entwicklung, nur waren die so reich, dass sie jetzt gleich eine zweite Sprengstofffirma gegründet haben. Aber auf den Namen kommt es nicht drauf, Monsanto. Das war die Genfirma. Die haben sich dumm und blöd verdient. Und sind die Gewinner gewesen beim Ersten Weltkrieg. Sie sind als Verlierer reingegangen, die Wirtschaft war schlecht, dann haben sie eben alle finanziert mit den Krediten und am Schluss war es so, dass die Deutschland ja den Krieg gewonnen hat auf beiden Fronten und jetzt hatten die so viele Schulden, weil sie so viele Länder mit den Krediten bedient haben, nämlich insgesamt 156, weil warum?
Deutschland hat ja verloren.
Nein, Deutschland hat den Krieg auf allen Fronten gewonnen und am Schluss... Da hat es schon gewonnen. Am Schluss waren so viele Schulden, dass man den Wilson unter Druck gesetzt hat, also der Money Trust, und gesagt hat, ihr müsst als Staat die Schulden übernehmen. Und da gab es eine Bewegung, die hieß die Progressisten, so eine Art Friedensbewegung, also Frieden gibt es ja nicht in Amerika, aber Friedensbewegung, weil die nicht wollten, dass die amerikanischen Steuerzahler im Fall eines Ausfalls noch diese Milliarden zahlen müssen von diesen reichen Bankiers. Und die USA wollte das ursprünglich nicht und dann, wie Deutschland eben den Krieg schon gewonnen hatte, also die Mittelmächte, haben die USA gesehen, dass England, Frankreich und alle anderen Länder, die mit waren, die Kolonien muss mehr dazu rechnen, die Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Also die hätten alles verloren. Und jetzt ist die USA in den Krieg eingetreten. Dann sind sie eingetreten. Und dann am Schluss gab es ja nur mehr einen kurzen Krieg, haben die USA den Krieg eigentlich nicht gewonnen, sondern die Deutschen haben dann einen Friedensvertrag geschlossen mit der USA und erst nach dem Friedensvertrag sind sie in Versailles dann so über den Tisch gezogen worden. Aber sie haben sowohl in der Ost- wie in der Westfront haben sie den Krieg gewonnen, auf beiden Fronten. Nur am Schluss kamen eben die Bankiers und haben den Engländern gesagt, das hängt auch mit Israel zusammen, weil sie gesagt haben, also gebt uns Israel, dann treten wir in den Krieg ein. Aber die wären sowieso eingetreten, weil sie das Geld verloren hätten. Und das waren eben riesige Summen. Wenn man sich vorstellt, beim Ersten Weltkrieg war es ja so, dass, wenn man sich es einfach vorstellt bei so einem Krieg, wenn man sich vorstellt, es sind zwei Ortschaften. Die eine Ortschaft hat 3000 Einwohner, die andere hat 3000 Einwohner. Und jetzt streiten sie zwei, der eine ist von der anderen Ortschaft und der andere eben von der eigenen, wo er ist. Und die streiten sie wegen Zufahrtsrechte. Irgendwo streiten sie, weil in der Winter, man muss also drüber fahren und die ersten 10 Meter fährt er also beim Nachbarn drüber und reinigen, also Schnee reinigen tut aber nur der eine, nicht der andere, man streitet. Aber wir können uns nicht vorstellen im so einem Fall, dass alle 3000 auf jeder Seite sie bewaffnen und sich umbringen gegenseitig. Das kann man sich nicht vorstellen. Was gehen jetzt die Bevölkerung der beiden Ortschaften an, wenn sie jemand streitet? Aber das war und bei einer größeren, bei zwei Staaten ist es genauso. Wenn einer Goldquelle will, das sind immer private, und die streiten sich, der eine Staat ist der und der andere ist der andere, dann kann man sich nicht vorstellen, dass alle 30 Millionen, wenn man wieder 30 Millionen rechnet, der andere 30, dann werden 60 Millionen sich umbringen, bis zu Zähnen bewaffnet, und jeder bringt irgendeinen um. Warum? Wir kennen ja gar niemand. Aber das ist im Ersten Weltkrieg ja passiert. Da haben 156 Nationen plötzlich bei Fernschreiber, also den Mittelmächten, den Krieg erklärt, also Österreich, also Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien und die Türkei. Wer hat denn den Krieg erklärt? Ja, die Afrikaner, die kennen uns ja gar nicht, die Südamerikaner, die Inder natürlich, die haben uns alle den Krieg erklärt. Warum? Weil es Kolonien von den Engländern und Franzosen waren. Vietnam hat uns alle den Krieg erklärt. Ja, haben die uns gekannt? Also uns, ich sage jetzt, weil wir also von, also in Österreich sind, wussten die, wo Sarajevo ist? Keine Ahnung, wussten die, wo der Balkan ist? Aber so einfach geht's. Und das sind aber alle, die bei den Kolonien mitnaschen. Und die haben in Südamerika oder in anderen Ländern auch riesige Kredite gegeben. Nur die Kredite waren weg. Und aus dem Grund ist die USA in den Krieg eintreten. Und dann, seit dem Zeitpunkt, hat es Europa eigentlich überfahren. Der Zweite Weltkrieg, der war also genau nach dem Muster wie der Erste. Also worauf's ankommt, ist, wenn wir was gegen Kriege haben, oder wenn jemand sagt, das passt in der Krieg, was ja verständlich ist, dann muss er aufs Geldsystem schauen und nicht herumdemonstrieren oder sonst so fromme Sprüche klopfen. Das ist kontraproduktiv. Weil da, ich muss auf die Hand auf die Wunde legen und nicht sagen, ich will keinen Krieg. Und die Wunde ist das Geldsystem. Es hängt nur mit dem Geldsystem zusammen. Das Geldsystem braucht ein Ventil, und das Ventil ist ein Krieg. Weil nur dadurch, durch einen Krieg, kann ich so enorme Nachfrage nach meinen Produkten, vor allem auch beim Öl, entwickeln. Vor allem die pharmazeutische Industrie, also chemische Industrie, die Bombe überhaupt, dass ich mich sanieren kann, weil im Nachhinein sind ja die Länder zerstört, was brauchen die? Die brauchen wieder einen Kredit. Jetzt sind sie einmal verschuldet. Und wie groß sind die Zinsen im Allgemeinen? Wir wissen es vom amerikanischen Bürgerkrieg, von dem wir letztens kurz gesprochen haben, zwischen 36% und 60% sind Kriegsschulden. Und der amerikanische Bürgerkrieg, das war ein Vernichtungskrieg gegen die Amerikaner, gegen das positive Amerikanische. Die Amerikaner, die waren nicht schlecht. Das kann man verfolgen bei den Pionieren. Die hatten edle Ziele. Und es wäre nie das heutige Amerika linear aus den alten Pionieren rausgekommen. Das war eine ganz andere Welt. Aber die sind ja so abserviert worden. Und der Lincoln damals hat eben auch so Greenbacks. Das war eine eigene Währung, eine eigene staatliche Währung, die er rausgegeben hat. Aber finanziert wurden die Kriege dann schon von, das kann sich bis heute niemand vorstellen, der Süden von der französischen Rothschild-Linie und der Norden von der amerikanischen. Die haben beide unterstützt. Und diesen Lincoln haben sie dann umgebracht, weil er ein staatliches Geld hat. Das hieß Greenbacks. Das war also staatliches Geld, ohne Schuld, kein Schuldgeld. Also der Staat hatte das Recht, dass er das Geld rausgibt, das hat er gemacht. Und das war schon zu viel. Aber wir wissen in den Kreditzinsen, zwischen 36% und 60% Kriegszinsen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jetzt jemand Geld vergibt zu den Zinsen, dann lässt er sich ja nicht darauf ein, dass das Land verliert, weil es kann ja verlieren, dann kann es ja keine Zinsen mehr zurückzahlen. Man nimmt Hypotheken. Man nimmt natürlich die Patente, das ist das Wichtigste. Dann nimmt man Grundbesitz und Banken, was auch immer. Man hat ja da schon im Veto. Und jetzt ist das Ganze zerstört. Und was ist jetzt? Jetzt kommt man wieder und sagt wieder, wir haben Geld, wir müssen das ja aufbauen, das kriegst du dann wieder von denen. Und die zahlen bis heute, Japaner, Deutsche zahlen bis heute die Kriegsschulden zurück. Und darum muss so viel Krieg sein. Und was jetzt in den USA ist, ist eben, dass die USA gar nicht leidet an den großen Schulden, an den großen Kreditrückzahlungen, also Kreditzinsenrückzahlungen, das wäre nicht so sehr das Problem, außer die Kreditrückzahlungsraten sind so hoch, dass sie das Bruttoinlandsprodukt übertreffen, so wie in Japan zum Beispiel. Da ist es jetzt schon knapp daran, weil dann ist das, habe ich ein Bruttoinlandsprodukt, das der Inbegriff aller Erzeugnisse, aller Dienstleistungen, sagen wir, das ist die Summe 100, oder sagen wir 1000, dass es mehr ausmacht, und die Zinsen machen aber auch 1000 aus, dann geht es nicht mehr. Das wäre das Problem. Aber das ist ja gar nicht das Problem in den USA allein, sondern das Problem ist, dass die USA, wenn sie eben Staatsverschreibungen emittiert, also wenn der Staat sich verschuldet bei der FED und eben diese emittiert, dann ist es ja so bei einer Staatsverschreibung, dass die auf eine gewisse Zeit läuft, sagen wir 10 Jahre meistens, und dann muss aber der Staat muss aber der Staat das zurückzahlen. Er hat ja auch Geld geborgt. Und jetzt muss er es nach 10 Jahren zurückzahlen. Er hat ja Zinsen gezahlt in der Zwischenzeit. Und da muss aber jemand einsteigen, der wieder das hinten auffüllt. Also sagen wir, ein Staat braucht er Geld. Jetzt lehnt er Geld an, er hat einen Versicherungsfonds, der borgt immer Geld. Für 10 Jahre. Warum borgt ihn ein Versicherungsfonds auch Geld? Weil er ja Geld hat, den muss er irgendwo deponieren in der Zwischenzeit mit einem gewissen Zinssatz. Und jetzt borgt er ihm das für 10 Jahre. Da verdient er aber durch die Zinsen, die aber nicht viel sind. Aber am Schluss, wenn die 10 Jahre vorbei ist, dann muss er das Geld, der Staat ihm ja das Geld wieder zurückzahlen. Er hat es ja nur geborgt gekriegt für eine gewisse Zeit. Er muss ihm ja wieder zurückzahlen. Aber das kann er eben nicht, weil er ja vorher schon Geld gehabt hat. Jetzt braucht er neue Kapitalisierungen. Er braucht jemanden, der wieder einsteigt. Und das ist das Problem, dass niemand mehr einsteigt. Es will niemand mehr das Risiko eingehen, dass er in amerikanische Fonds, also in Fonds kann man sagen, in amerikanische Wertverschreibungen investiert. Und das ist das Problem. Was macht die USA? Sie macht das, was man richtigerweise machen muss im solchen Fall, die wichtigen Regionen, wo Geld ist, destabilisieren. Destabilisieren, dass alles brennt, vor allem im Mittleren Osten, weil was ist, wenn eine Gegend destabilisiert wird? Die ja Geld haben, die auch in andere Staaten investiert haben, Staatsverschreibungen, gehen sofort weg, wird der brennt ja, steigen aus der Währung dort aus und wo legen sie es an? In amerikanische Staatsverschreibungen. Denn sie können mit dem Geld, was sie haben, ja gar nichts anderes kaufen, weil sie könnten ja keine Goldmine kaufen, weil die ist ja auch wieder über den Dollar zu kaufen. Sie können nicht sagen, ich habe also jetzt ein saudi-arabisches Geld und jetzt kaufe ich mir eine Goldmine. Das wäre schön, darf aber nicht. Weil durch das Bretton Woods Abkommen, wir kommen gleich dazu, wenn es Ihnen ausgeht, durch das Bretton Woods Abkommen darf es ja gar nicht. Weil ja alles Öl und alle Bodenschätze müssen ja in Dollar faktoriert werden. Also jetzt geht in amerikanische Staatsanleihen. Die Destabilisierung nützt nur den USA. Und da finden Sie jetzt welche, die viel Geld haben, und die da unten weggehen, weil da wird es dann so kritisch, und die gehen das eben, stehen das eben dem amerikanischen Staat zur Verfügung. Also Krieg, man sagt ja auch, War is a racket, heißt es ja auch. Man sagt ja, also Krieg ist eine dreckige Sache, das ist eine hinterhältige Sache, weil so viel Hinterhältiges dabei ist. War is a racket.
A racket.
A racket. Racket. Mit A. War is a racket. Ja. Ja. Racket. Ja. Aber jetzt kommen wir noch einmal zurück. Das ist ich will es versuchen, das kurz in den Griff zu kriegen, dieses Bretton Woods Abkommen. Wenn man schon wieder Zahl drinnen ist, die man braucht. Naja, ist egal. Also in Bretton Woods ist eine Ortschaft in New Hampshire. Ein Stadtteil von einer Ortschaft in New Hampshire. Und dort hat sie 1944 haben sie dort 44 Staaten getroffen auf Einladung der USA, um die Nachkriegsordnung zu besprechen. Also 44 Länder sind da einquartiert worden.
Ohne Deutschland?
Ja, also angloamerikanische Länder, ohne Deutschland, ja. Und die haben jetzt überlegt, wie soll das weitergehen. Und in der Zeit war die USA aber sehr reich an Gold, weil sie hat also einerseits die eigenen Bürger, wurde ja das Gold konfisziert, mussten das Gold abgeben und sie hatten also den anderen Staaten auch das Gold weggenommen. Das war eben die Zeit, wo, wenn es instabil ist, hat die USA gesagt, wir nehmen das Gold zu uns, noch in die USA, nach Fort Knox und ihr könnt es wieder abholen. Aber natürlich konnte es niemand mehr abholen, man hat es nicht mehr zurückgegeben. Man hat auf Formfehler verwiesen, der Zertifikate. Jetzt hatten sie sehr viel Gold und jetzt hat man sich geeinigt auf eine Währung, auf eine Goldwährung, das war gedeckt durch den Dollar, und auf einen fixen Wechselkurs. Also man hat gesagt, also 35 Unzen sind 1 Dollar. Warte mal, ich glaube, ob das jetzt stimmt, dass ich das richtig sage. Halt, gibt es 34 Dollar war das. Jetzt sind wir schon 35 Dollar war es, ja. Und, ja, und 35 Dollar pro Unze. Das heißt, man hat sich vom Wechselkurs geeinigt, von 35 Dollar pro Unze, Unze ist 31,1 Gramm. Es wurde also ein fester Wechselkurs festgelegt und jedes Land musste in Dollar kaufen und konnte auch, und konnte auch nur Dollar zurückkriegen. Also der Dollar war die Weltleitwährung, er war fixiert, das war nichts Schlechtes, weil die Welt war instabil, eben auf 35 Dollar pro Unze Gold. Das war der Wechselkurs. Und die USA versprach, dass sie gegen durch angehäuften Handel Berg an Dollar, den sich andere jetzt anhäufen, weil muss ja jeder dann mit Gold, mit Dollar zahlen, dass sie den umtauschen in Gold. Also es war eine goldgedeckte Währung. Und man konnte jederzeit statt den Dollar mehrere Goldbahnen eintauschen. Das ist längere Zeit so dahingegangen, hat sich aber dann geändert und die neuere Entwicklung war dann, das ist noch was anderes. In der Nacht vom 13. auf 14., das heißt am 13. hat man verhandelt, am 14. hat man unterschrieben, wurden die Dokumente noch einmal umgeschrieben. Und zwar hieß es, man kann die eigene Währung eintauschen, oder man kann die eigene Währung eintauschen gegen Gold. Und dann wurde ein Wort dazu geschrieben, oder gegen US-Dollar. Das klingt harmlos. Also es heißt, dass man, wenn man eine Banknote hatte, kriegt man entweder Gold, man hat nur Gold gekriegt, weil es ja Gold gedeckt war, oder man hat jetzt geschummelt, hat man geschummelt Gold oder US-Dollar. Es war also jetzt diese Goldbindung aufgelöst.
Na, der Dollar ist ans Gold, oder das Gold an den Dollar gebunden worden.
Der Dollar ist ans Gold gebunden worden. Der Dollar war ein Papier, aber er war fix verbunden mit diesen 35 Dollar pro Unze. Das heißt, für eine Unze hat man 35 Dollar gekriegt. Das war eine fixe Bindung. Und jetzt hat man aber eben den Dokument, das in der Früh unterschrieben wurde, nur den Zusatz gegeben, es ist einlösbar in Gold, und dann hat man dazu geschrieben, oder US-Dollar. Jetzt würde man sagen, naja, das macht mir nichts. Aber das Gold ist eben verschwunden. Man hat es dann nur mehr gegen US-Dollar einlösen können und man hat jetzt eine Währung gehabt und hat nur mehr Dollar, hat nur mehr das Papier gekriegt und kein Gold mehr gekriegt. Jetzt hatten aber die Länder, weil sie eben goldbedingt ihre Währungen auch alle auf Gold abgesichert waren, haben die viel Gold gehabt. Und jetzt wollten sie das Gold einmal einlösen, ihre Papierwährung gegen Gold einlösen. Und da sind sie immer auf die Nase gefallen, weil die Franzosen waren da die Ersten, es war zur Zeit von De Gaulle, der ist mit einem Kriegsschiff in die USA gefahren und wollte jetzt das Gold haben. Und die Amerikaner haben gesagt, du kriegst nichts mehr, es gibt kein Gold mehr. Es ist das Ganze wieder zusammengebrochen. Und bei diesem Bretton Woods-Abkommen, da wurde eben vereinbart, ich will das genau lesen, wurde eben vereinbart, dass der Wechselkurs erstens fix an den Dollar gebunden ist. Es konnte also ein Land, auch wenn es noch so erfolgreich war, die Wirtschaft noch zu fulminant war, konnte es nicht besser werden, weil ja alles fix an den Dollar gebunden war. Das heißt, sie konnten nicht reüssieren und ihren Vorteil aus einer Wirtschaftsleistung schaffen. Sie mussten immer mehr Dollar kaufen dafür, wenn sie erfolgreich waren im Export. Aber sie selber waren fix geknechtet an die Dollarwährung. Ja, der De Gaulle wollte die gesamten französischen Dollarreserven gegen Gold eintauschen. Andere Staaten wollten das ebenso. Aber aus dem ist nichts geworden. Und ja, der Dollar hat dann verloren. Und im Verhältnis zu 1913 ist er heute nur mehr 5% wert. Also so ist der Dollar nach unten gegangen.
Im Verhältnis zu Unze Gold?
Nein, im Verhältnis zu dem, was er 1913 wert war.
Also seit sie fett gibt,
Genau, das heißt die FED. 1913 ist die Anthroposophische Gesellschaft gegründet worden und die FED.
Das hätte er zahlen.
Ja, also das erste war der Wert zum Dollar wurde als fester Wechselkurs bestimmt. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand auch eine starke Währung hatte, hat ihm das nichts genützt. Es war ein fester Wechselkurs, der wurde aber von den USA bestimmt. Also zum Beispiel, ich bestimme, jemand hat irgendeine Arbeit, die ist sehr, sehr wertschöpfend oder hat eine große Wertschöpfung und ich vermindere die Wertschöpfung, das ist ja gar nicht so viel wert. Es wird fix und willkürlich bestimmt. Hat niemand also Mitspracherecht. Und
jetzt
alle.
Ist es, entschuldige, aber jetzt ja? Ist es ja anders. Jetzt ist ja plötzlich der Euro gesunken,
ja.
Der Franken gestiegen.
Es ist seit 1974 schon anders.
Seit 1974.
Ja, aber es ist nicht anders geworden. Es ist zwar die Bindung aufgelöst worden, ist aber trotzdem auf die gleiche Art weitergegangen. Nur jetzt ist es überhaupt anders, weil jetzt das irgendwie zusammenbricht so allmählich.
Mhm. Ab 74 ist es anders geworden.
Richtig.
Und jetzt ist es ganz anders.
Ab 74 ist die Bindung aufgelöst worden, ist aber weiter verfolgt worden, mit Druck, durch Druckausübung, denn man hat mehrere Institutionen geschaffen, um das zu kontrollieren. Das war der IWF, das war die Weltbank und die UNO. Die UNO war bis dorthin eigentlich zahnlos. Und jetzt hat die UNO die Aufgabe, dass sie die ganze Welt überwacht und kontrolliert, dass sie die Wechselkurse und diese ganzen Gebarungen, die so viel verbunden, überwacht. Das war auch. Und 1974, das war dann die Nixon-Zeit, da ist das offiziell die fixe Wechselkursverbindung aufgekündigt worden, aber de facto hat man alle unter Druck gesetzt, dass sie de facto das weiter aufrechterhalten haben. Heute ist es anders, weil jetzt ist das Problem ist eh sehr einfach. Wenn die USA alles gratis kriegt, nach dem Motto, sie kann sie alles holen, nur damit jemand Geld drucken kann, dann geht es eben jetzt nicht mehr weiter, weil jetzt ist der Punkt erreicht, wo eben die anderen Länder, vor allem China und die BRICS-Länder, und es werden immer mehr, die interessiert jetzt der Dollar nicht mehr, weil sie es gar nicht mehr in Dollar fakturieren. Die fakturieren sie in der eigenen Währung, sei es in Euro oder sei es eben in der Rupie, wenn es die Inder sind und so weiter. Das heißt, diese Länder sind der USA entkommen. Und die USA wird jetzt immer ärmer, sie kann nichts mehr importieren, immer weniger, weil sie ja diese alte Bretton Woods-Vereinbarung, die wurde de facto von denen ignoriert. Aber das kann normalerweise von niemand ignoriert werden, weil die es ignorieren wollten, die sind ja schon alle unter der Erde. Ob das der Kennedy ist, ob das Libyen ist, oder ob das Syrien ist, oder ob das der Irak ist, die wurden ja nur aus dem Grund bekriegt, weil die nämlich umsteigen wollten auf Euro. Oder auf eine eigene Währung. Und das durften sie nicht. Da wäre den Amerikanern, und das Wichtigste ist das Öl, weil das sagt ja am meisten. Natürlich wird ja aber der ganze Zeit der Dollar gestützt. Jetzt wird aber von den Ländern der Dollar überhaupt nicht mehr verwendet, sondern die rechnen ab in der eigenen Währung und somit ist die USA, den gibt es nicht mehr. Also wozu brauche ich dann die USA? Und das wird aber immer stärker. Und vor allem in Südamerika, das ist das Land, wo eigentlich Russland am meisten Erfolg hatte, schon früher und jetzt auch hatte. Und jetzt ist aber China dazukommen. Und man kann sagen, dass das Argentinien, dann Brasilien, was ja ein BRICS-Land ist, Peru, Chile, Nicaragua und Ecuador, im Wesentlichen, die sind alle weg von der USA. Die sind alle auf chinesischer Seite. Also die Chinesen haben jetzt eine halbe Billion zusätzlich investiert, neben dem Washington. Jetzt gerade haben sie das gemacht. Und wenn ich aber Geld investiere, heißt Infrastruktur, das heißt, ich investiere was in die Länder, ich investiere was in Häfen, in Brücken, in Infrastrukturanlagen, in Fabriken, ja, dann gehört man das Land. Darum haben ja auch die Amerikaner viele Länder de facto als Besitzer gehabt, weil die haben auch einmal was investiert. Wer investiert, dem gehört es. Die Leute kriegen ja auch Geld, die beschäftigt sind. Von wem werden sie bezahlt? Ja, von dem, der was investiert hat. Die sind ihnen weggebrochen. Jetzt fehlt aber den Amerikanern das Geld. Bisher war es einfach. Sie konnten das immer einführen. Mit dem einfachen Schmäh, dass sie eben gar nichts liefern mussten. Weil sie gesagt haben, du darfst nur eigenes Geld drucken, nach der Basis von einer Wechselstufe, ganz einfach, wenn du Dollar einführst. Es musste für alles, mussten Dollar eingeführt werden. Man konnte schon die eigene Währung drucken, aber eben nur, wenn gleich viel Dollar da waren. Und dann wurde es umgewandelt in die Verschreibungen der FED und dann war es wieder in den USA. Es ist praktisch das ganze Geld wieder zurückgekommen. Das ist überhaupt nicht verwendet worden, außer dem Teil, der dann, wenn eine Zentralbank selber Fremdwährungen ausgeben wollte, also sagen wir, Russland will dann Dollar ausgeben oder einige Euro, dann ist es von denen papiermäßig physisch ins Land transportiert worden. Und sonst ist alles wieder zurückgegangen. Nur, das ist ja jetzt vorbei, weil sich eben, das ist ein reiner Machtfaktor. Ich kann nicht sagen, ich möchte es nicht mehr, da muss ich die Macht haben. Die Macht hat eben nur China und Russland, die haben die Macht, dass sie die USA einfach stehen lassen. Weil sie können, was wollen sie dagegen machen, so einfach geht das eben nicht. Der Krieg kommt auf alle Fälle, der muss ja kommen. Weil wenn er nicht kommt, dann würde die USA sukzessive einfach völlig verhungern. Die würden sie ja nicht einmal mehr ernähren können. Weil die USA müsste eigentlich, wenn sie wieder anfängt, müsste sie was produzieren, dass sie am Weltmarkt was verkaufen kann. Also sie müsste wieder gute Produkte, wie man das früher gemacht hat, die USA hat ja erstklassige Produkte gehabt, das wissen wir auch von dem Erwin Chagaff, der ja Österreicher war, der aus Galizien war, der hat es berichtet, wie gut die Socken waren, wie gut der Kühlschrank war. Die sind nicht kaputt gegangen, so Kühlschränke. Der hat gesagt, das war eine Qualität. Und dann plötzlich sagt er, war da keine Qualität mehr. Denn man hat es ausgelagert ins Ausland, billig dort arbeiten lassen und die Qualität ist schlecht. Also die USA ist nicht schlecht gewesen. Immer. Sie war führend und sind auch viel ausgewandert, weil da drüben hat man viel mehr Freiheit, viel mehr Freiheiten, ein größeres Bild und eine freiere Atmosphäre. Das heißt nicht, dass das immer schlecht wird. Es wurde eigentlich zerstört von der Gier der europäischen Banken. Die haben es zerstört. Und die haben sich dort ein Nest gebaut, eben ein Piratennest. Und wenn jetzt die USA nichts mehr einführen kann, weil es kein Geld mehr hat, weil den Dollar wird ja nicht genommen, jetzt wird er nur mit den anderen Währungen genommen oder synthetische Währung. Das heißt, Bankordner, das war schon früher, oder jetzt bei den Sonderzahlungsrechten, da sagt man, wir machen einen Wechselkorb und was das rein theoretisch ausmacht, das ist dann keine Währung, die gehandelt wird, nach dem orientieren wir uns, also nach dem Wert der jetzt vorhandenen Währungen. Oder man wechselt, und das ist ja der Fall, man verkauft sich gegenseitig alles mit der eigenen Währung. Also Iran gehört ja auch dazu, Indien gehört dazu, Südafrika gehört dazu wegen Gold und immer mehr Länder. Das heißt, die Amerikaner entgeht es ja. Wenn sie jetzt aber was kaufen wollen, müssen sie ja was zahlen. Sie haben aber kein Geld. Denn sie außer der Waffenindustrie, effektiv ist nichts mehr produktiv. Also wie kommen sie zu einem Geld? Indem sie was produzieren und verkaufen, dann kommen sie wieder zu einem Geld. Das geht aber nicht. Wie?
Computer.
Das ist in den USA nicht mehr so stark. Das ist schon viel mehr in Südkorea und den Ländern. Da gab es ja auch den großen Einbruch bei der Computer. Natürlich ist die noch stark, aber der Hype ist schon vorüber bei der Computerindustrie. Wer in Amerika investieren will, der investiert hauptsächlich am besten ist die Gefängnisindustrie. Also Gefängnisse. Ja, Filmindustrie, Waffenindustrie ist eh ganz klar, Sicherheitsfirmen, Medien, aber am besten sind die Gefängnisse, weil das privatisiert sind. Und da werden immer mehr in die Gefängnisse eingeliefert werden in den USA. In den USA gibt es ja mehr weibliche, nach amerikanischer Statistik, mehr weibliche Gefangene, also hinter Gitter sich befindende Frauen, als in China, Brasilien, Indien und Russland zusammen. Jetzt kann man sagen, das gibt es aber nicht. Das geht so nicht aus, weil das eine sind 3 Milliarden, die zweiten und die Amerikaner haben 350 Millionen. Es gibt es aber schon, erstens ist Amerika viel krimineller wie andere Länder, das war es immer, aber es wird sich nie ausgehen mit der Summe. Aber warum geht es sich aus? Das ist amerikanische Statistik, also ich kann es euch schicken, wenn ihr es nicht glaubt, ich habe es auch nicht glaubt. Es geht sich aus einem anderen Grund aus, weil das privatisiert, weil die Gefängnisse privatisiert sind. Jetzt sind wir so privat, ne? Was ist da anders? Ja, privat ist anders, weil der Staat zahlt ihnen ja auch was den Gefängnissen, aber sie sind in Profi-Centers und die entwickeln Computerprogramme da drinnen, die haben Call-Centers und die verdienen da drinnen. Die verdienen immer mehr. Jetzt muss man uns vorstellen, wenn wir Gefängniseigentümer wären und da draußen spaziert einer mit dem Hund vorbei, das würde uns nicht passen, weil wir wissen, wo der bessere Aufkommen ist, bei uns im Gefängnis. Also, was machen die Richter? Wenn die Richter jemanden verwahren könnten oder mit dem Fuß fesseln oder sowas, das machen sie aber nicht. Die wissen ja, wo der Wind weht, der kommt gleich ins Gefängnis. Und dort verdienen die Gefängnisse. Darum sind so viel drinnen, weil man so viel einkassiert. Nicht, weil es unbedingt... Also, man muss das immer vom kommerziellen Standpunkt aus sehen, warum es das überhaupt gibt. Jetzt müssten aber die USA, wenn es... Wenn sie jetzt noch einmal durchstarten würden, müsste die USA, also, na, müsste die USA Bildungsoffensive machen. Bildungsentwicklungsoffensive für die Menschen. Sie müsste mit der Bildung anfangen. Das haben wir aber in den 60er Jahren dann eben vernachlässigt, weil man eben schon das Outsourcing-Prinzip hatte durch den Milton Friedman, eben Verlagerung ins Ausland. Also gar nichts mehr produzieren. Da hat man Probleme mit der Gewerkschaft, da gibt es Demonstrationen, also weg ins Ausland. Also hauptsächlich nach Mexiko eigentlich oder dann später nach China. Und jetzt haben wir das Bildungssystem nicht mehr weiterentwickelt. Ist ja richtig, weil was brauche ich Geld für die Bildung? Ich habe ja den Fernseher. Und die Fernsehprogramme, da gibt es ausreichend Fernsehprogramme, da brauche ich keine Bildung. Es ist ja richtig, würde man auch so machen. Je blöder die Leute sind, desto einfacher sind es zu kontrollieren. Und wenn man in der Position ist, Menschen zu kontrollieren, dann werden sie nicht verwöhnen mit einer Kultur. Da werden sie immer frecher und komplizierter. Also werden die auf ein niedriges Niveau abgesenkt. Aber sie werden auch körperlich abgesenkt, wie die amerikanische Nahrung der Masse, nicht der Elite, die hat eine bessere wie wir vielleicht. Muss man immer differenzieren, weil es eine Klassengesellschaft ist. Das ist ein Mist und ein Dreck. Sonst ist es nichts. Und die werden fett und verblöden. Nicht, weil es ihre Schuld ist, aber ihr Schicksal ist es. Man braucht sie nicht, weil sie keine Arbeit haben, jetzt müssen sie auch noch ernährt werden. Also was braucht man sich vielleicht? Sie sind ja unproduktiv, kannst du nichts machen mit denen. Weil sie eben schon verblödet auch sind, die Körper sind auch schwach. Wie will aber jetzt die Bildungsoffensive gestartet, wenn ich kein Geld mehr habe wie die USA und diese minderwertigen Körper, unter Anführungszeichen. Man muss es nur einmal so aussprechen, wie es ist. Das hat nichts mit einer moralischen Bewertung der Menschen zu tun. Die Menschen sind zu dem geworden, waren früher nicht so. Und jetzt brauche ich aber zwei Generationen, bis ich die einmal so weit habe. Na, eine wird nicht ganz reichen, weil man wird ein bisschen mehr brauchen wie eine. Jetzt haben wir zwei. Aber in den zwei Generationen ist ja die Welt schon ganz woanders. Und da müssten die anfangen, jetzt Produkte zu erzeugen, die andere viel besser und billiger erzeugen. Und den Biss hat die USA ja dann nicht mehr. Weil jetzt hat sie eben nicht mehr dieses
Pioniergeist.
Den Pioniergeist, genau, den hat sie ja nicht mehr. Weil jetzt hat sie ja gezeigt, dass ihre Mission, die ganze Welt mit Feuer und Schwert und mit ihrer Bestimmung, dass sie bestimmt sind, was Besonderes einzubringen, da haben sie einen Dämpfer gekriegt. Na, jetzt sind sie ruhig. Jetzt haben sie auch nicht mehr diese Überlegenheiten, dieses Sendungsbewusstsein, das wäre ja auch weg. Das spielt ja dort gerade die größte Rolle. Ein Sendungsbewusstsein. Naja, dann werden sie aber nicht mehr die Kraft haben, dass sie jetzt was schaffen. Und die anderen Länder haben aber die, weil das geht eben aufwärts. Und darum muss Amerika von ihrer Warte aus richtigerweise das Letzte einsetzen, und das ist eben ein totaler letzter Auftritt, und wer ihn gewinnt, das wissen wir. Wir wissen gar nicht, was passiert. Wir können gar nicht sagen, wie die Chancen sind. Auf alle Fälle ist es aber ein Schachspiel. Und bei dem Schachspiel ist auf dem Brett drauf die ganze Welt, die ganze Menschen, alle Ressourcen, alles, was Kultur ist, was Geist, alles ist auf dem Schachbrett drauf. Es gibt nichts, was nicht drauf ist. Und zwei Spieler gibt es, die USA auf der einen Seite und im Wesentlichen Schachspieler Russland auf der anderen Seite. In Russland gibt es einen, der spielt, es ist eben der Präsident, Wladimir Yarmolentsch, Russlands Präsident, wird das spielen. Weil er ist der Schachspieler. Mit Chinas Unterstützung. Die China wird es nicht spielen, das Schachspiel, weil das ist nicht ihre Stärke. Wie wird das Schachspiel aber gespielt? Die USA spielt es rasch, aggressiv, was ja richtig ist, schnell und auf Durchsetzung, auf raschen Erfolg. Wird also sofort kriegerisch die ersten Erfolge haben. Russland wird es ganz anders spielen. Es wird zurückgehen, wird sich in eine scheinbare Niederlage begeben, so wie das immer in Russland im Isen mit den Kriegen, und wird dann erst aus der Situation langsam nach außen gehen. Und wer aber mitspielt, und das merkt man, das wissen wir alle, das geht ja durch uns durch, es spielen jetzt transzendente Mächte eine Rolle. Die sitzen am Tisch, erstmals transzendentale Einflüsse. Das heißt, in der Art und Weise, das spürt man. Also ich sage jetzt halt irgendwas, weil man es selber spürt, weil man mit denen in Kontakt ist. Die spielen mit. Wie? Für wen? Wissen wir auch nicht. Aber sie spielen mit. Wir können gar keine Prognose abgeben, wie es weitergeht. Wir können nur beschreiben jetzt was. Denn man könnte das Problem auch lösen. Man könnte ja, worum geht es? Es geht um den Übergang der Welt. Die USA muss das abgeben. Das weiß auch die USA, aber sie will das 21. Jahrhundert noch behalten. Aber worum geht es? Um die Kontrolle der Telekommunikationssysteme, des Internet, des Geldsystems, der Medien,
Und der ganzen Institutionen wie Weltbank, IWF und so weiter. Darum geht's. Das könnte man sich ausreden. Da könnte man ja sagen, wir haben unseren Bereich, also im Osten zum Beispiel jetzt, und ihr Amerikaner habt euren Bereich, sagt uns, was ihr noch unbedingt haben wollt, dann sagen die halt, wir wollen noch, da drüben wollen wir halt unsere Sphären haben, unsere Einflusssphären. Das könnte man sich alles ausmachen. Das wäre nicht das Problem. Das ist ja auch vorgeschlagen worden. Aber die USA kann das eben nicht, weil ihr Weltbild lässt das nicht zu, weil es ist ein darwinistisches Weltbild. Und darwinistisch heißt einfach, dass der der Stärkere ist, auch eine Mission hat und von Natur aus dem anderen eine drauf hat. Und da gibt es kein Ende. Warum soll ich das Stärkere mit einem Schwächeren, den er als Schwächer sieht, irgendwie arrangieren? Brauche ich ja nicht. Wenn ich der Stärkere bin, brauche ich immer nicht arrangieren. Das ist eine andere Denkart. Das hängt zusammen ein bisschen auch mit den Tierkreiszeichen. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Zeichen. Die einen, die eben unter Tags, die sogenannten Tagzeichen oder lichten Zeichen, das sind die Zeichen, wo der Tag ausgeleuchtet ist, wo es so hell ist, also praktisch die Tageszeichen, wo das Wachbewusstsein also aktiviert ist. Das sind die, wo wir die Sterne am Himmel nicht sehen. Also unter Tags sieht man ja keine Sterne. Also darum sagt man die lichten Zeichen. Das sind im Wesentlichen die Zeichen vom Widder bis zur Waage. Das sind die Meister der äußeren Welt, weil sie sehen, das Licht kommt geht durch die Augen rein, die Welt ist ausgeleuchtet, man sieht genau, was geschaffen ist, man kann das analysieren, man kann experimentieren und man kann die Welt, so wie sie ist, verstehen. Denn was versteht man, wenn es ausgeleuchtet ist, also wenn wir Wachbewusstsein haben? Die Götterwelt, die da ist, die versteht man mal, weil die ist ja schon geschaffen. Und die menschliche Kulturtätigkeit, wie es in der Technik ist, die sehen wir ja auch. Und das kann man betrachten. Da kann ich die Welt, so wie sie ist, betrachten, analysieren, bewerten und nicht verstehen. Das verstehen aber nur die Zeichen. Das heißt, vom Mittag bis zum... Das sind die Meister. Was, also, mit den verschiedenen Weltanschauungen, also Idealismus und Rationalismus, geht dann bis zur Waage. Was sehen die aber? Wenn man die Welt betrachtet, die schon geschaffen ist, dann ist es ja eine ruhende Welt. Die ist ja schon fertig. Man sieht also genau genommen nur was Totes und kriegt auch genau genommen nur ein Abbild von dem Toten. Also ein gedankliches Abbild. Das heißt, ich kriege von was Fertigen eine Kopie, eine gedankliche. Aber deshalb bin ich der Meister, weil das fertig ist, ist schon fertig, das läuft man nicht davon, das kann ich im Schraubstock einspannen und kann es analysieren. Das sind diese Zeichen, die Meister der Welt. Dann gibt es die zweiten, die dunklen, die sind also jetzt vom Skorpion bis zum Fisch, die leben also im Innermenschlichen, das sind die dunklen, die finsteren Zeichen. Und finster heißt bewusstseinsmäßig finster, die haben kein starkes Bewusstsein, können sie nicht haben, weil sie ja, weil der Nachthimmel ist. Die leben also im Innern drinnen, verbinden sich eng mit der Organtätigkeit, reiben sie sich so ab, verbinden sich mit dem inneren Menschen, durchdringen sozusagen die innere Schwingung des Menschen und da drinnen ist zwar das Bewusstsein gering, weil es ja kein äußeres Bewusstsein ist, dafür ist es aber in dem Bereich, wo die stärkste Kraft ist, nämlich im Willen. Und der Wille hat ja die Sonnenkräfte. Also das ist ein sprühendes Element, der Wille, ein Durchsetzungselement, also ein Sonnenelement, weil der Wille ja immer zukunftsorientiert ist. Während ja die ersten Zeichen sind ja immer auf Nachdenken ausgerichtet, also sie denken nach, da muss ja schon was da sein, da denke ich über das nach, was schon da ist. Vordenken kann man nie als Prozess. Ich kann zwar was von der Gegenwart in die Zukunft projizieren, aber dann stimmt's ja auch nicht. Oder nur ganz selten. Die Zeichen, die da unten sind, sind jetzt die, die im Unbewussten sind, im Finstern sind, eng verbunden mit Menschen, sind berührende Menschen viel tiefer. Und das sind die kreativen Zeichen, die Künstler und die Wissenschaftler, die kreativ sind. Sind die finsteren Zeichen, nicht die anderen. Die anderen sind die Wissenden, Erkennenden, aber die wirklich schaffen, Künstler, Wissenschaftler, Forscher und solche, die halt ein Talent für was Neues haben, weil sie aus der Zukunft, weil sie aus der Sonnenzeit kommt. Ist einfach zu erklären. Und das hat man auch beim Ost und West. Das eine, der Westen, der ist verhangen in dem Geschaffenen, eben auch in dem darwinistischen Modell. Das heißt, für den gibt es keinen Menschen, der eine freie Individualität hat. Wie soll das funktionieren? Er ist zwar ein Kämpfer als Abbild des amerikanischen Yankees, das schon, aber er ist kein Zukunftsmensch. In Amerika kann das auch nicht sein. Das eignet sich ja gar nicht dafür.
weil ja dort auch die Elektrizität zu stark ist. Und die Elektrizität ist wieder das Gegenteil des Ätherischen, hängt mit dem Saturn zusammen, weil der Saturn das Sonnenlicht eben unter die Erde zurückwirft. Und da ist die Elektrizität drinnen, hängt immer nur mit der Vergangenheit zusammen. Und die östlichen Länder, heißt ja auch Ex Oriente Lux, das ist die Sonne, das ist das Sonnenmäßige, wo aus der Zukunft was reinkommt. Und so kann man die zwei auch irgendwie charakterisieren, die zwei großen Blöcke. Und man sieht das in den USA, dass es wieder Teilung gibt zwischen den Süd- und den nördlichen Teil, also Süd- und Nordamerika, weil der Süden ist viel weicher und der nordamerikanische Kontinent ist eigentlich der harte. Der Süden ist ja weich, hat ja auch die weiche Sprache, Portugiesisch und Spanisch. Und die Indianer sind auch weich geblieben. Die waren nie so hart im Süden, während die im Norden, die waren ja dann schon so knochig. Das muss auch mit dem Land zusammenhängen. Süden muss anders sein. Aber liegt eben auch da drüben. Ja, es gäbe nur viel zu sagen, das machen wir anders mal. Das Wichtige, was ich sagen wollte, ist, Krieg beruht nicht auf Animositäten, dass man sie nicht versteht. Verstehen muss man sie ja nicht. Da kann man immer Kompromisse finden. Das ist ja das Sinnvollste, wenn man überhaupt einen Kompromiss, aber kein faul, sondern einfach ganz ehrlich, dass man sagt, so schaut das aus. Ich mache dir Freude, Waageprinzip, die Waage macht immer jemand, die Waage will nur Freude machen, sie kann ja nichts anders, weil sie kein Ich hat. Sie will jemandem Freude machen, sie genießt eigentlich sich selber, wenn eine andere lacht, und dann kommt sie auch entgegen. Also kein fauler Kompromiss, sondern man spürt, der würde es, das gebe ich ihm. Und der gibt mir auch was. Weil so ist die Menschheit ist nicht verkommen und böse. Von Natur aus hat sie sowas in sich. Ich will für mich was, aber ich will teilen, weil da kriege ich ja viel mehr rein. Weil ich kriege das rein, was ich selber ja gar nicht produzieren kann. Es ist ja Komplementärgeschäft. Und so kann man sie auch machen. Aber das geht sie eben nicht aus. Und der Krieg ist das Mittel, um die verfallende Wirtschaft, um das überbordende Gelddrucken und um das Kreditsystem, wo man was konsumiert, was man gar nicht erzeugt hat, zu überspielen, indem man eben jetzt mit dem Gelddrucken beginnt und jetzt wird künstlich die Wirtschaft auf der ganzen Welt angekurbelt und somit reißt und startet wieder die eigenen Betriebe durch. Weil das Letzte, was ich vielleicht nur anfügen möchte, das ist der Zins, der Wechselkurs. Das heißt immer Zinssätze, das Steigen und Fallen. Die Zinssätze, die FED hat den Zinssatz gesenkt und jetzt hebt sie wieder. Was heißt denn das Zinssatz? Der Zinssatz sagt ja nichts anderes. Wenn ich geringen Zins habe, dann so 0% wie jetzt oder fast 0, dann übernehmen die Banken das auch. Jetzt kaufen viele, natürlich nehmen sie einen Kredit, der billig ist, stimuliert die Wirtschaft, die Binnenwirtschaft, weil jetzt ist eine Nachfrage, jetzt haben wir die leider Geld, so wie bei der Grundsicherung, die hätten sie auch plötzlich Geld kriegen, wäre aber ganz eine falsche Lösung, die Grundsicherung, sondern die Grundversorgung wäre das Richtige, nicht die Grundsicherung. Bei der Grundsicherung hat man nicht viel, bei der Grundversorgung hat man ständig ein Deputat, das nicht mehr kleiner werden kann. Aber jetzt wird die Binnenwirtschaft stimuliert, immer geringer wird der Zins, immer mehr Kredite wird gegeben, aber jetzt können es die Leute nicht mehr nehmen, weil sie die Zinsen nicht mehr zurückzahlen können. Und welches Mittel ist das einzige, wo ich unbegrenzt stimulieren kann, wo ich nicht auf die Binnenwirtschaft angewiesen bin? Ein internationaler Krieg. Weil da kann ich jetzt liefern, also unbegrenzt, Tag und Nacht. Und das muss ja, weil es muss ja erst nachgeschafft werden. Und dadurch wird meine Wirtschaft nach oben gehoben und die anderen, die dann eben die Verlierer sind, die müssen ja auch wieder irgendwie auf die Beine kommen. Denen gebe ich erst recht Kredite. Und die Bodenschätze können wir auch. Also der Krieg ist das Heilmittel und wenn jemand was Positives will, machen will, dann soll er das analysieren und den Finger auf das Thema Weltwirtschaft und Kriege legen und weniger auf Romantik mit Demonstranten. Das ist ja gerade das Falsche, weil auf das warten ja gerade die, dass jemand wieder was macht, was keinen Effekt hat. Effekt hat nur, das zu analysieren und dann das aber zu verwenden. Das kann man also, jeder kann mit anderen sprechen oder schreibt einen Artikel oder wendet sich an die normalen Medien, an die Mainstream-Medien, die zittern dann auch schon immer mehr, weil sie sagen, ja, wir verorten unsere Eigenzensur. Wir zensurieren uns ohne dich schon selber, wir brauchen gar keine Zensuren mehr von außen und da werden sie dann auch unsicher. Also es bewirkt auf alle Fälle was, es war aber früher also nicht so der Fall. Wichtig, den Krieg müssen lokalisieren, wo er ist. Er ist nicht im Hader der Menschen, den gibt es immer natürlich, das führt aber nicht zu einem Krieg, sondern es ist eine Notwendigkeit unseres Geldsystems. Wollen wir was ändern, dann muss beim Geldsystem muss das begonnen werden, da wird jetzt das Ganze aus der Achse gehoben, aus der Mitte gehoben und dann gibt es was Neues. Und dann gibt es aber kein Geld in dem Sinne wie heute, auch kein Zinseszins. Es gibt eine ganz andere Wirtschaft, ein ganz anderes Denken, viel mehr kooperativer, weil es fruchtbarer ist, nicht weil es menschenfreundlich ist oder was, weil es effektiv besser ist, weil jeder Nutzen hat. Und dann werden diese Leerläufe und diese sinnlosen Eskapaden von Einzeltouren, die wird es dann nicht mehr geben. Es wird jeder profitieren. Immer Win-Win-Situation für alle. Es gibt nur Gewinner und es gibt aber keine Verlierer. Das wird aber nicht unser Geldsystem sein können, weil wir vorhin schon gesehen haben, unser Geldsystem ist ein Krebsgeschwür. Durch das Zinseszinssystem und durch alle Kunstprodukte, die sind alle nämlich gleich. Ein Kunstprodukt, auch wie die Derivate, die stehen ja auch in meiner Bilanz drinnen. Da steht ja drinnen 1 Billion oder 1 Milliarde. Und mit der kann ich jede Firma kaufen, allein indem ich die Aktien kaufe an der Börse. Da habe ich ja etwas. Und das geht an anderen ab, das haben wir ja bei dem Zinssystem gesehen. Es geht jemand anderen ab, dem fehlt genau der Betrag. Es ist gehört zusammen. In dem Sinne, danke, gell?
Danke.
Und ich lasse mal bitte, Wolfgang, die CD. Schau das einmal an.
Ich schaue mir es an und ich schaue, wie es kopiert.
Genau, vielleicht kannst du
das. Ich glaube, das geht. Das
ja, ja, das ja, da könnte man jeden, der möchte, eine gratis.
Ja, ich nehme mich schon an.
Ja, ja, sowieso. Ja, ja. Hast du so einen Abspieler? Ja, dann kannst du es auch haben. Das ist eine schöne Zeichnung, das macht jemand, der das sehr klar bringt.
Zeichnung?
Ja, so auf der Tafel. So Tafel zeigen. Ja, Vortrag.
Tschüss,
ich ersetze. Du, servus.
Danke.